Ich glaube, es ist einem Ukrainer in der Ukraine nicht so bewusst gewesen, was er zu verlieren hat vorher, vor 22, ne? Also man hat sich vielleicht nicht so besonnen auf das Ukrainische. Ich wurde auch belächelt, als ich nach Hause kam und habe dann erzählt, wir haben ukrainische Samstagsschule, wir machen Feste. Ach, da zieht ihr dann diese Stickhemden, na und? Ja, das war so oft, na und? Aber das wird dir nicht so bewusst dort im Land, weil du siehst da dann Probleme. Weißt du, das sehe ich, das passt nicht und das stimmt nicht und das ist doch kein ideales Land. Aber in dieser Situation wurde vielen bewusst, aber wenn wir dieses Land aufgeben, wer sind wir dann?
Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, dem Podcast des historischen Seminars an der Universität Mainz. Mein Name ist Andreas Frings und ich bin Studienmanager hier im historischen Seminar.
Und ich bin Jan Kusper, Professor für osteuropäische Geschichte an der gleichen Universität. Gemeinsam haben wir für Clio auf die Ohren eine neue, eine fünfte Staffel initiiert. Sie trägt den Titel Geschichten Osteuropas postkolonial und transnational.
Damit reagieren wir darauf, dass die osteuropäische Geschichte spätestens seit dem Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine vor großen Herausforderungen steht.
Wir wollen mit unseren Podcasts herausfinden, in welche Richtung osteuropäische Geschichte und Geschichten entwickelt werden können.
Das tun wir wie immer mit Studierenden.
In gleich drei Folgen gehen wir der unmittelbaren Bedeutung des russischen Angriffskriegs für Geschichte und Kultur der Ukraine nach. Wir fragen, wie Russland gezielt ukrainische Geschichte und Kultur angreift und bombardiert. Wie Russland versucht, ukrainische Geschichte zu überschreiben und umzudeuten. Und wie Menschen in der Ukraine und außerhalb versuchen, ukrainische Geschichte und Kultur gegen diesen Angriff zu verteidigen und sie zu schützen.
Damit sind wir mitten in sehr aktuellen Gegenwartsfragen. Und das ist nicht unsere Homezone, aber wir halten diesen Beitrag für notwendig.
Unser Dank gilt schon jetzt den engagierten Studierenden, die sich mit viel Engagement in dieses Projekt begeben haben. Und wir freuen uns, dass wir Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, einen substanziellen Beitrag zur historisch informierten Verständigung über unsere gemeinsame Gegenwart vorstellen können.
Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zu unserer Podcast-Folge Retten, was bleibt, der Kampf um die Erinnerungen. Wir sind eure Moderatoren Doreen Wendland
und Katharina Jacquemin.
Wir sind Teil einer Gruppe von Geschichtsstudierenden der JGU. Beteiligt waren an der Produktion dieser Folge Ima Czafki, Katharina Jacquemin, Beninga Wilms und Doreen Wendland. Wir haben uns im Rahmen eines Seminars mit dem Thema der Zerstörung der ukrainischen Kultur auseinandergesetzt und wir wollen heute mit euch und mit unseren Gästen über Kulturerhalt nachdenken. Besser gesagt über Kulturrettung, gerade jetzt im Krieg Russlands gegen die Ukraine. Woran denkst du denn, wenn du so an Kultur und Rettung denkst? Wie kann man denn Kultur retten?
Ich muss zugeben, ich habe zuerst an Kunstobjekte oder Ausstellungsstücke in Museen gedacht, die evakuiert oder versteckt werden. Also eher an materielles Kulturgut, das man greifen kann und wirklich proaktiv beschützen kann. Oder an leicht oder schwer beschädigte Gemälde, die aus zerstörten Gebäuden quasi gerettet werden, bevor sie noch weiter Schaden nehmen. Aber wir haben im Laufe unserer Recherchen für diesen Podcast festgestellt, dass noch viel mehr zur Kultur zählt als nur Kunstgegenstände. Zum Beispiel zählen Sprache, Traditionen, Feste, sogar alltägliche Rituale, die man auf den ersten Blick gar nicht als solche wahrnehmen würde, dazu. Die UNESCO geht 1982 sogar so weit, alle, ich zitiere, einzigartigen, geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte einer Gesellschaft als Kultur zu definieren. Auch Rechte, Werte oder Glaubensrichtungen sind hier eingeschlossen. In diesem Zusammenhang spricht man dann von immateriellem Kulturerbe.
Ja, das stimmt. Das bedeutet dann aber bestimmt auch, dass es etliche Wege gibt, diese verschiedenen Bestandteile von Kultur zu beschützen, zu retten und zu erhalten, oder?
Richtig. Eigentlich bedeutet dann ja, dass man seine eigene Kultur schon bewahrt, wenn man sie eigentlich nur normal auslebt und im Alltag praktiziert.
Ja, das stimmt. Um mehr über diese Art der Kulturerhaltung zu erfahren, haben wir uns hier in Mainz umgeschaut. Bei unserer Suche sind wir auf eine ukrainische Samstagsschule gestoßen, wo Kinder ukrainischer Herkunft die ukrainische Sprache, Traditionen, Feste und Bräuche erlernen, also ukrainische Kultur leben. Katharina, du warst doch vor einigen Wochen mit unserem Teammitglied Beninga Wilms dort zu Besuch und hast erzählt, dass ihr von der Schulleiterin Viktoria Joost, die wir am Anfang im Intro schon gehört haben, direkt herzlich empfangen wurdet.
Ja, das wurden wir. Sie hat uns an einem Samstagmorgen im Herbst durch die Schule geführt, wobei wir einen recht guten Einblick in den Schulalltag der Samstagsschule erhalten konnten. Zunächst hat sie uns erzählt, wie die Schule entstanden ist.
Dann lass uns doch mal reinhören.
Also, entstanden ist sie vor über 10 Jahren und aus dem Gedanken, dass ich bin Ukrainerin, ich bin hierher gekommen mit 18 als Au-pair-Mädchen und habe mich schnell eingedeutscht, habe hier an der Uni Mainz auch studiert und irgendwann, als dann meine Tochter da war und sie war 4, hat sie irgendwann gesagt, Mama, ich will diese komische Sprache nicht sprechen, also Ukrainisch. Ja. Ich habe mit ihr Ukrainisch gesprochen zu Hause, es war mir ausgesprochen wichtig, dass sie meine Eltern versteht, dass sie, wenn sie in die Ukraine kommt, zu Oma, Opa, dass sie da auch nicht stumm bleiben muss. Und das hat mich sehr erschrocken, dass sie das sagte. Und dann habe ich danach gesucht, wen gibt es noch, der sowas auch möchte und wem es wichtig ist. Und ja, dann haben wir uns organisiert mit ein paar anderen Müttern. Das waren 6 zu Beginn. Und dann haben wir einfach mit systematischem Unterricht am Samstag begonnen. Wir hatten keine Ahnung. Die meisten haben auch keine Ausbildung gehabt in der Richtung. Also ich habe ja auch noch nicht mal studiert in der Ukraine. Das war noch Schulabschluss. Aber ich dachte, das ist Grundschul- oder Vorschulbildung, das kriege ich hin. Und dann haben wir einfach Bücher bestellt in der Ukraine. Und so haben wir gestartet, systematisch. Ja, und dann wuchs das Ganze und wir hatten dann das Glück an einem privaten Institut, das ist Duden-Institut in Mainz, dass wir da Räume mieten konnten. Und so existierte unsere Schule bis zum Jahr 22 mit Unterbrechung Corona. Da haben wir Online-Unterricht weiterhin gemacht, also wir haben da nichts unterbrochen. Es war mir ganz wichtig, dass die Kontinuität besteht, weil wenn du nur Samstagssprache lernst, ist es nur ein Tag die Woche. Und es ist jedem bewusst, dass man dann nicht gescheit lesen und schreiben lernen kann. Kyrillische Schrift, eine ganz andere Schrift. Und plus die Kultur, die muss ja auch irgendwo zur Sprache kommen. Also nur lesen und schreiben ist zu wenig. Man muss auch noch singen, tanzen und auch ein bisschen mehr von der Kultur erfahren. Und das ist auch der Sinn der Sache. Also Sprache, Literatur, Geschichte und dann die ganzen AGs. Also das ist unser Schwerpunkt. Wir machen keinen Matheunterricht und keine Chemie und Physik, weil das kriegen die Kinder an der deutschen Schule. Und genau, und so ist es weitergegangen. Vor dem Krieg waren es 27 Kinderchen und jetzt haben wir 140. Ja, also insgesamt 11 Klassen. Und wie ich schon sagte, vorher waren da so Mütter wie ich, die den Unterricht übernommen haben, die teilweise pädagogische Bildung, Ausbildung hatten, aber halt nur Deutsche, keine ukrainische. Und als, der Krieg begonnen hat und die Geflüchteten zu uns kamen, war uns klar, wir müssen die irgendwie integrieren, aufnehmen, ihnen den Raum bieten. Es geht ja nicht darum, dass die Sprache nicht konnten, die Kinder, die konnten natürlich die ukrainische Sprache. Aber es ging um dieses Gefühl der Heimat, dass man noch weiterhin eigene Sprache sprechen kann und lernen kann, auch wenn das rudimentär ist, es ist ja nur ein Tag die Woche. Und das wurde sehr dankbar aufgenommen. Bis jetzt, wie ihr seht, es ist, wie gesagt, ich bezeichne uns als Stück Heimat in Mainz. Und die Eltern durften letztes Jahr, haben wir so eine Umfrage gemacht, weil unsere Schule hatte keinen Namen. Wir haben uns Ukrainische Samstagsschule genannt und das war so, Ukrainische Samstagsschule Mainz. Und dann habe ich überlegt, dass wir zum 10-jährigen Jubiläum einen Namen ausdenken und der soll bitte auch von den Schülern kommen. Und dann haben wir Umfrage gestartet, was hier alles, da gibt es viele Vorschläge, irgendwie 10 Vorschläge. Und der Vorschlag, der gewonnen hat, war also ein Stück Heimat, Riednikrai, ja, also und das ist, ja, das wird halt sehr dankbar aufgenommen.
Und welche Fächer genau werden unterrichtet?
Die lernen spielerisch tanzen und singen. Und im Vordergrund steht sprachliche Entwicklung natürlich. Ja. Sprache, Literatur. Je älter sie werden, bekommen sie dann nochmal Volkskunde. Das ist uns wichtig, dass man Bräuche und Sitten kennenlernt, dass man das auch ein bisschen spielerisch und anschaulich lebt. So Feste, die so im Jahr passieren. Auch sowas wie Nikolausfest, auch so christliche Feste. Wir sind ja orthodox und da ist ja ähnlich wie auch hier. Weihnachten feiern wir und Ostern, also diese Sachen werden auch beachtet und sowas wie Muttertag nehmen wir natürlich auch mit. Ja, da werden irgendwelche auch so Basteleien gemacht dazu und dazu gesprochen, irgendwelche kleinen Gedichte gelernt und so. Aber es ist alles sehr, Akzent ist auf frei, locker und glücklich. Also wir wollen, dass unsere Kinder einfach hier glücklich sind und diese Sprache als ein Schatz empfinden und nicht als ein Zwang, wo die dann, natürlich gibt es auch Hausaufgaben, je älter die Kinder sind, ab der ersten Klasse müssen sie zum Beispiel dann in dem Schriftheft irgendwie einen Buchstabe nochmal zu Hause machen oder motorische Dinge, etwas ausschneiden, etwas was denn. Und wie gesagt, von den Kleinen beginnend ist der Akzent auf ukrainische Sprache, ukrainische Literatur, Volkskunde, später Geschichte der Ukraine und sowas wie Mensch und Gesellschaft, sowas Erwachsenes. Und was ganz wichtig ist, sind unsere AGs, Theater haben wir, eine super engagierte Lehrerin. Dann haben wir was ganz Cooles, das ist eine Kampfart, das nennt sich Hopak und das ist das ukrainische Kampfsportart. Das wird immer zu Musik gemacht in Nationalkostüm. Es gibt Tanzen, Singen, Theater, Hopak.
Nachdem wir uns einige solcher AGs anschauen durften, haben wir uns nochmal in eine ruhige Ecke gesetzt und darüber gesprochen, wie der Angriff Russlands auf die Ukraine 2022 den Schulalltag verändert hat. In dem Zusammenhang haben wir auch nachgefragt, was die ukrainische Kultur denn überhaupt für Frau Jost bedeutet.
Das war ja der Einschnitt. Natürlich konnten wir nach 24. Februar überhaupt keinen Unterricht halten und da hatten wir überhaupt keinen Kopf dafür. Also ich persönlich, ich war ja zu der Zeit auch noch Vorstandsvorsitzende vom ukrainischen Verein Mainz und mir war klar, ich muss auf die Straße, ich muss die Leute aufmerksam machen. Und irgendwann im April habe ich gesagt, wir müssen auch an die Kinder denken. Wir müssen gucken, wie wir das Ganze wieder ins Leben rufen. Und ja, dann haben wir, ich weiß gar nicht, wie der Kontakt kam, mit der Stadt. Und die Stadt hat uns die Räume zur Verfügung gestellt. Und das war natürlich das Ausschlaggebende. Dann haben wir ein Treffen in der Fasanerie Wiesbaden gemacht, haben dazu aufgerufen. Ich habe so eine Gruppe Ukrainer in Mainz auf WhatsApp. Da habe ich aufgerufen, habe gesagt, Leute, wir treffen uns dort. Wer Interesse hat, Lehrer wie Schüler, kommt vorbei. Und dann standen wir da mit Listen und haben Leute aufgeschrieben, die unterrichten wollen, welche Fächer. Und Leute, die gerne in die Gruppe wollten, haben wir eine Gruppe erstellt, WhatsApp-Gruppe. Und darüber, das waren irgendwie 70 Leute. Und irgendwann im Juni hatten wir 180 Kinder. Und dann hat sich das so ein bisschen wieder ausgedünnt. Dann hatten wir so ungefähr wie jetzt den Stand, so 130, 140 Kinder. Ja, genau. Und das hält sich.
Warum reicht es zum Beispiel nicht aus, wenn die Eltern ihren Kindern die Sprache beibringen? Mhm. Wieso ist es besser, dass es in der Schule geschieht?
Das ist eine gute Frage und die kann ich halt aus Erfahrung beantworten, weil die Kinder irgendwann sich weigern. Und die Kinder merken irgendwann, oh, ich bin ja die Einzige, die das spricht. Und das ist eigentlich, wofür brauche ich das überhaupt? Später irgendwann ab der zweiten, dritten Klasse verstehen sie, oh, das könnte ja eine Geheimsprache sein, die niemand versteht. Und ich kann im Bus über irgendeine Frau lästern oder Mann und das versteht niemand. Aber das ist ein Schritt später. Und die Eltern, wenn sie nur zu Hause reden, keiner ist imstande, das systematisch zu machen, auch mit Schreiben und Lesen. Und ich bin selbst sehr motiviert und ich habe mir gedacht, ja, das kriege ich bestimmt hin. Aber ich habe es erst nicht versucht, weil ich wusste schon, ich werde es nicht durchhalten. Das ist wie mit Yoga zu Hause. Ne? Du sagst, ja, ich mache jeden Montag Yoga, aber schließlich machst du doch nicht jeden Montag Yoga, weil du dann andere Dinge machst. Und so hast du einen Ort, du hast Mitstreiter, du hast ein Gefüge, wo du dich vielleicht auf Menschen freust, auf den Ort freust, auf etwas Besonderes wartest. Und das hilft sehr. Also das ist zu Hause nicht zu stemmen.
Ja. Was ist denn ukrainische Kultur für dich?
Ja, das ist, wie gesagt, das ist sehr persönlich. Also ukrainische Kultur ist für mich tatsächlich das, was mir meine Familie mitgegeben hat. Man hat bei uns sehr viel gesungen, die Gemeinschaft wurde gelebt. Meine Oma hat 3 Töchter, meine Mutter ist die Jüngste. Wir haben immer sehr viel gearbeitet, aber nach der Arbeit abends saß man dann zusammen am Tisch und hat viel gesungen, viel erzählt. Meine Oma hat mir ganz viel beigebracht, so Märchen, die sie auswendig konnte und mir vom Schlafengehen erzählt hat. Und das fand ich so faszinierend. Und es ist einfach diese Wärme und Liebe, die man mitbekommen hat und die man einfach weitergeben wollte.
Ja. Und sehen Sie Ihre Arbeit hier als aktiven Beitrag zum Schutz oder zur Erhaltung der ukrainischen Kultur? Beziehungsweise hat sich das nochmal geändert, auch vielleicht seit 2022?
So wirklich bewusst war mir das vorher nicht, dass ich irgendwie Beitrag für was Allgemeines tue. Mir war das nur wichtig, dass wir unseren Kindern unsere Wurzel weitergeben. Die Wurzeln, die gehen dann sonst verloren. Mir war das bewusst, wenn ich meinem Kind das Lied nicht beibringe, geht das für immer verloren. Das, was mir meine Oma gesungen hat, meine Mutter gesungen hat, und das gibt's dann nicht mehr, wenn ich diese Arbeit nicht tue. Zu der Frage, wie das sich geändert hat ab 22, ja klar, also das wurde mir dann richtig bewusst, dass wenn wir das nicht tun, wer soll das sonst machen? Ja, es ist klar, dann geht das verloren. Dann geben wir unsere Kultur auf und unser Land auf und dann gibt es uns nicht. Ich glaube, es ist einem Ukrainer in der Ukraine nicht so bewusst gewesen, was er zu verlieren hat vor 22, ne? Also man hat sich vielleicht nicht so besonnen auf das Ukrainische. Ich wurde auch belächelt, als ich nach Hause kam und habe dann erzählt, wir haben ukrainische Samstagsschule, wir machen Feste. Ach, da zieht ihr dann diese Stickhemden, na und? Ja, das war so oft, na und? Aber das wird dir nicht so bewusst dort im Land, weil du siehst da dann Probleme. Weißt du, das sehe ich, das passt nicht und das stimmt nicht und das ist doch kein ideales Land. Aber in dieser Situation wurde vielen bewusst, aber wenn wir dieses Land aufgeben, wer sind wir dann? Du wirst niemals, also ich habe deutschen Pass, ich lebe hier seit 22 Jahren, aber ich würde mich nie als Deutsche bezeichnen und sehen. Ich fühle mich wohl, ich verstehe mich mit Menschen, ich habe mich wunderbar integriert, darum geht es nicht. Aber ich werde nie eine Deutsche sein und ich will das auch irgendwie nicht. Also ich meine, ich mag die Kultur, aber meine Identität ist eine andere und die ist mir wichtig. Und ich denke, das wurde uns auch bewusst, dass wir diesen Beitrag leisten müssen, damit es erhalten wird.
Frau Joost hat uns dann 2 Müttern vorgestellt, deren Söhne die Schule seit mehreren Jahren besuchen. Julia floh direkt zu Beginn des Angriffs durch Russland 2022 mit ihrem Sohn nach Deutschland. Nachdem ihr Sohn sich im deutschen Kindergarten integriert hatte, meldete sie ihn an der ukrainischen Samstagsschule an.
So, why did you decide to put a son into Ukrainian school? Why was it important for you?
It's like your vital. You know that you. I even do not thinking about other options. So I know that he must go to the Ukraine. I must put everything that I can or care that we can propose that my son continue to learn Ukrainian, to continue to be in touch into the Ukrainian history, Ukrainian as a nation, you know, because he's Ukrainian, actually he's Ukrainian.
So your son is immersed in Ukrainian culture, or yeah, you try?
I try to. Yeah. Yeah. It's important for me, for him. I'm not sure that he's now, you know, so deep involved and deep understand this. But if I do not make this effort, I think it will be maybe lost. I don't know, but I try to do it now.
Yeah. We would also be interested, what does the Ukrainian culture mean to you? Or what is Ukrainian culture for you? Do you have an example? Or
I mean, I think that Ukrainian culture, it's actually me, you know, so me, I'm an example of this, and I cannot even distinguish between me, Ukrainian culture, and me. So it's, I grow up with granny songs. When you're thinking about Ukrainian culture, you start to think about the carol song. So everything that this was, I'm experience, and I grew up with this, and yeah, so it's still, and I think it will be all of the time with me, and I try to that my son also to give them mm-hmm. such kind of experience here in Germany.
Auch Olesya, die gleichzeitig Mutter eines Schülers und Geschichtslehrerin an der Samstagsschule ist, hat uns erzählt, dass es für sie nicht nur auf das Sprachenlernen ankommt.
I'm very happy that we have such kind of opportunity to go to Ukrainian school mm-hmm. and to study Ukrainian culture, Ukrainian language, Ukrainian history. Mm-hmm. And I think it's very important for him, for national identity in future. Mm-hmm. It's about mentality, identity, it's about self-recognition mm-hmm. as part of Ukrainian society, and at the same part, at the same time, as a part of German society, mm-hmm. because he lives here a very big part of his life.
Yeah, yeah. Mm-hmm. So, what does Ukrainian culture mean to you? What is it for you?
Mm-hmm. Good question. for me, it's a reflection. It's a reflection, first of all, of history, because I am a teacher of history. No, really, it's a reflection of pain of Ukrainian people. It's a reflection of some happy moments of life of Ukrainian people. Every period of history, every event has their reflection in culture, and it is very important, but only with the help of culture we can have a complete picture of Ukrainian history, of Ukrainian nation. And as for me, I like Ukrainian poems because it is a great opportunity to understand, it's like a song of Ukrainian heart. And that's why it's very important for me. And my mom, of course, like Ukrainian theater. And I think it's very personal mm-hmm. for everybody. And I feel that my son will like Ukrainian dancing. Maybe it's very important to have something personal in Ukrainian culture. Mm-hmm. When I was young, I loved Ukrainian theater too. And I also took part in some plays, Ukrainian plays, in theater. I think that it's not only for national identity of all society, it's for personal identity for everybody.
Do you feel like what you do here is part of protecting Ukrainian culture?
I hope. Yeah. I hope. I really hope. Because it is very, very small steps. Unfortunately, and it is very difficult to protect Ukrainian culture on personal level. It is much more important to protect it on state level, but it is better than nothing.
Der Erhalt von immaterieller Kultur ist also von unabdinglicher Wichtigkeit für das Selbstverständnis und für die Identität der UkrainerInnen. Solche Schulen gibt es natürlich nicht nur für ukrainische Kinder. Viele Nationalitäten bieten solche Ergänzungsschulen an.
Stimmt. Aber ich persönlich glaube, dass es gerade im Zusammenhang von Krieg und der drohenden Verdrängung, kulturellen Aneignung und Stummschaltung der ukrainischen Kultur durch Russland sehr wichtig ist, dass auch aus dem Ausland heraus die ukrainische Kultur als solche angesehen und weitergegeben wird.
Ja, denn wie du schon sagst, ist die Ukraine aktiver Zerstörung durch den Krieg ausgesetzt. Dabei gehen auch viele Gebäude verloren, die selbst als Kulturerbe von großer Bedeutung waren. Gebäude kann man leider nur schwer schützen. Sandsäcke helfen zum Teil vor Explosionen, aber verstecken kann man sie schlecht. Das kulturelle Gut, was in ihnen steckt, kann man jedoch sehr wohl proaktiv evakuieren oder anderweitig zu retten versuchen.
Und zu eben diesen aktiven Schutz- und Rettungsmaßnahmen haben wir Professor Matthias Müller, ein Gründungsmitglied des Ukraine Art Aid Center, interviewt. Das Ukraine Art Aid Center ist eine der größten Organisationen überhaupt, die sich für die Rettung kriegsbedrohter Kulturgüter einsetzt. Gleichzeitig unterstützen und fördern sie Forschungsprojekte, die im Rahmen der Evakuierungsmaßnahmen entstehen. Die Organisation hat ihren Sitz in Mainz, aber mit der Zeit hat sich auch darüber hinaus ein internationales Netzwerk aufgebaut.
Herr Müller hat im Gespräch, das wir mit ihm Mitte September geführt haben, geschildert, wie es zur Gründung des Ukraine Art Aid Centers direkt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine kam.
Also unsere Beobachtung war eben, dass die offiziellen Regierungsstellen, da kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen, nicht noch Kapazitäten hatten, sich darum auch noch zu kümmern. Also es war ja dann wirklich eine Situation, wo alle in den verschiedenen Ministerien und Institutionen Europas und auch speziell Deutschlands versuchten, erst einmal politisch und humanitär zu helfen. Und da haben wir dann überlegt, wo können wir ansetzen? Und da muss ich wirklich sagen, kommt es wieder mal auch auf die Netzwerke drauf an, auf die persönlichen Verbindungen und Beziehungen. Das war ein Schneeballsystem. Ja, der Deutsche Kunsthistorikerverband hat begonnen und mit Kilian Heck und meiner Person wurde das dann weiter intensiviert. Wir haben uns überlegt, wie können wir konkret die Museumssammlung, die ja, das war für uns auch teilweise noch neu, teilweise wussten wir es, sehr bedeutend sind, auch wirklich für das kulturelle Erbe Europas, nicht nur der Ukraine. Was können wir tun, um zu verhindern, dass die jetzt in dem drohenden Kriegsszenario alle zerstört oder geplündert werden? Ja, und um es konkret zu machen, wir haben dann natürlich erstmal uns gefragt, wen können wir ansprechen im Blick auf Hilfslieferungen? Ja, humanitäre Hilfslieferungen funktionierten. Aber Sachspenden und auch Materiallieferungen zum Schutz der Kulturgüter, der Museumssammlungen, der Archivsammlungen war überhaupt nicht vorhanden. Und da muss ich sagen, kam auch gerade hier Mainz ins Spiel, weil wir hier in Mainz einmal die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft für Wirtschaft und Wissenschaft sitzen haben. Es kam eine Tanzschule mit ins Spiel, Star Ballett in Wiesbaden und Mainz ansässig, bilden quasi künftige prima Ballerinas, Männer wie Frauen gleichermaßen aus, die sie dann an die Tanzhäuser und Theater und Opern und so weiter der ganzen Welt schicken. Ja, aber die waren mit einem Bustransfer quasi in Kontakt, der Flüchtlinge, Geflüchtete aus der Ukraine nach Mainz brachte, teilweise auch nach Berlin und so weiter, und leer in der Regel zurückfuhr. Und da haben wir uns gesagt, das können wir nutzen und können die leeren Busse statt in dem Fall mit Menschen auf der Rückfahrt mit Materialien bestücken. Und Materialien mussten dann auch her. Und da kam dann noch eine weitere Institution ins Spiel, der Landesfeuerwehrverband. Also man glaubt gar nicht, was dann plötzlich solche Institutionen für eine Bedeutung auch für den Kulturgutschutz entwickeln. Und sehr schnell kamen dann auch die Museen hier im Rhein-Main-Gebiet zu uns und sagten, wir haben in unseren Depots noch zum Beispiel Luftpolsterfolien oder wir haben besondere Packmaterialien und so weiter. Und schließlich Feuerlöscher, das, was man als erstes braucht, die aber wiederum auch nicht einfach nur Pulverfeuerlöscher sein durften, dann gehen nämlich die Kunstwerke kaputt. Also mussten spezielle CO2-Feuerlöscher organisiert werden. Da hat uns auch wieder der Feuerwehrverband geholfen. Also am Ende war es so, dass wir sehr schnell, also im Grunde genommen wenige Tage nach Kriegsausbruch, bereits die ersten Lieferungen von Mainz aus und dann auch von Berlin aus mit diesen Bussen nach Lemberg, Lviv und nach Kiew transportieren konnten.
Uns interessiert natürlich auch die Frage, wie genau man sich denn die konkrete Arbeit vorstellen kann. Also welche Aufgabenbereiche es gibt, wie das Ganze strukturiert ist und was abgedeckt wird vom Ukraine Art Aid Center.
Ja, ich kann ja mal einen kurzen Einblick geben. Wir haben uns dann natürlich immer weiter professionalisiert. Das war auch wichtig. Mhm. Es war auch wichtig, dass sehr schnell, was die Mittel anbelangt, wir nicht nur von Privatspenden lebten. Ich muss sagen, wir sind sehr gut unterstützt worden, am Anfang auch durch private Stifte. Aber am Ende war es dann doch der Gamechanger, muss man sagen, dass die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien und dann darauf später das Auswärtige Amt, das bis heute Förderer ist, uns mit wirklich namhaften Summen unterstützt haben, sodass wir, und das ist auch dann schon ein Teil der Antwort auf Ihre Frage, in der Lage waren, ein professionelles Koordinatorenteam einzustellen. Ja, wir mussten ja, wir machen es ehrenamtlich, aber die ganzen logistischen Koordinationsaufgaben, die müssen professionell gemacht werden. Und die konnten wir dann auch aus den Mitteln finanzieren. Da haben wir Ukrainerinnen eingestellt, also Ukrainerinnen, die sowohl in der Kultur zu Hause sind, aber auch logistische Erfahrung haben. Und dann braucht man natürlich Gewährsleute im Land. Man braucht sozusagen Informationen authentischer Art, nicht über Medien oder dritte Person, sondern wirklich aus erster Hand, was überhaupt gebraucht wird, wo die Bedarfe vorhanden sind, also wo es sozusagen brennt. Und da kann ich sagen, haben wir eine Institution gegründet, beziehungsweise ein Format gegründet, das bis heute weiterhin überlebt hat, nämlich Videokonferenzen. Regelmäßige Videokonferenzen, alle 2 Wochen, damals sogar fast jeden Tag, mit den Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine. Also wirklich direkt mit den Museumsdirektorinnen und Direktoren, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um direkt zu erfahren, wo ein Bedrohungsszenario da ist, welche Materialien gebraucht werden, ob es überhaupt reicht, nur Feuerlöscher zu liefern, ob man nicht vielleicht Klimakisten liefern muss, dass man ganz auch klimaempfindliche Malereien oder auch Druckgrafiken entsprechend sichern kann. Es ist sozusagen uns gelungen, nicht nur auf der konzeptionellen Ebene, sondern wirklich auf der praktischen Ebene sofort handlungsfähig zu werden. Und um das noch zu ergänzen, es geht natürlich nicht ohne Logistiker. Also man braucht Logistiker, die auch die Einkäufe tätigen, professionell auf dem großen Weltmarkt, der vielen Materialien, die wir brauchten, da können wir auch später nochmal drüber reden, gehören ja auch IT-Ausstattung, Equipments dazu. Wir haben ja nicht nur eben Brandschutz- und Klimaschutzmaßnahmen, sondern auch Digitalisierungsmaßnahmen angeschoben. Und das muss sozusagen eingekauft und dann auch transportiert werden. Und mit Hilfe von ukrainischen Fahrern, das war auch wichtig, die die Strecken kennen, die auch wissen, wo eventuell Bomben einschlagen könnten oder Drohnenangriffe drohen, damit sie dem ausweichen konnten, ist es uns wirklich bis auf zwei Fälle gelungen, bisher alle Transporte ohne Beschädigung in die Ukraine zu bringen.
Zusammenfassend könnte man sagen, dass die richtigen Leute sehr schnell zusammengebracht wurden und sich von dort aus ein ganzes Organisationsnetz mit Partnerorganisationen etabliert hat. Davon ausgehend würde uns auf jeden Fall interessieren, wie genau so eine Sicherung von einem Kulturgut oder von einem Kulturobjekt und einem Gegenstand genau aussieht.
Ich will vorausschicken, zu diesen wichtigen Abstimmungsprozessen, um eben solche Maßnahmen dann auch konkret umzusetzen, gehört natürlich auch eine enge partnerschaftliche Abstimmung, zum Beispiel mit der UNESCO oder auch mit ICOM, also dem Internationalen Museumsverband, um nur mal die beiden wichtigen Institutionen zu nennen, die uns auch nach wie vor sehr unterstützen. Aber dann eben kommt es tatsächlich darauf an, mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort Szenarien zu entwickeln, die auch realistisch sind. Also wir können ja nicht davon ausgehen, dass man alle Sammlungen so rettet, dass sie keine Zerstörung erleiden werden, denn dazu müsste man sie außer Landes bringen. Man sieht ja im Augenblick auch an dem Kriegsgeschehen, dass es nicht ausgemacht ist, ob die Ostfront hält oder ob es noch weiter sich nach Westen verschiebt. Also ich kann ganz offen sagen, Kolleginnen und Kollegen im Raum Odessa oder Kharkiv oder auch Tscherniw sagen sehr offen, dass sie jetzt schon dabei sind, die Bestände weiter nach Westen zu verlagern, in der nicht unbegründeten Sorge, dass vielleicht die Front nicht hält. Und Sie sehen ja auch, das hat ja Russland in den letzten Tagen und Wochen vermehrt absichtlich auch gemacht, dass man gezielt Raketen oder Drohnen bis in den Westen der Ukraine, sogar bis über polnisches Staatsgebiet lenkt, um deutlich zu machen, wir können alle Gebiete potenziell zerstören oder treffen. Selbst Kiew oder auch Lviv, was bisher eher außen vor geblieben ist. Und von daher haben wir uns dann auch mit den Partnern vor Ort, also den Museumsleuten vor Ort, gefragt, was nützt eigentlich jetzt am meisten? Und da haben wir zwei Strategien gefahren. Das erste war, dass wir gesagt haben, aus den Räumen der Museen müssen die Sachen raus, aber sie müssen nicht unbedingt weit weggebracht werden. Es genügt schon im Umfeld der Ortschaften oder auch auf dem Land in entsprechenden, jetzt nicht näher zu benennenden Bunkern oder auch Kelleranlagen oder Stollenanlagen, wie das auch bei uns leider im Zweiten Weltkrieg ja notwendig war, die Sachen erstmal zu deponieren. Aber dafür müssen sie gut gesichert sein. Und deswegen auch diese Klimakisten, Luftentfeuchtungsgeräte, haben wir uns sofort gefragt, wie ist die Stromversorgung, und haben dann entsprechend auch Generatoren mitgeliefert oder Powerbanks und so weiter und so fort. Das war die eine Schiene, so viel wie möglich raus, aber nicht außer Landes. Und dann haben wir natürlich doch auch überlegt, wie kann man bestimmte hochkarätige Kunstwerke außer Landes bringen, ohne dass das den Gesetzen, auch den ukrainischen Gesetzen, widerspricht. Denn jedes Land, auch wenn es im Krieg ist, hat selbstverständlich Sorge, dass ausgelagerte Objekte nicht wiederkommen. Es gibt immer Schwund, leider. Und das ist geschehen durch Sonderausstellungen, dass wir mit Partnern, und das haben auch dann unabhängig von uns große Museen selber in die Hand genommen, wie etwa die Alte Nationalgalerie in Berlin oder der Louvre und in Paris, Prado in Madrid, dass sie eben hochkarätige Sammlungsbestände, wie zum Beispiel ein Teil der ältesten Ikonensammlung der Welt aus Kiew nach Paris in den Louvre transferiert haben. Nach außen hin war das eine Sonderausstellung. Dahinter steckt natürlich jetzt die Idee, sie so lange wie es geht in Paris zu lassen und gleichzeitig zu restaurieren.
Dass Kulturobjekte evakuiert werden, war ja auch schon zu Beginn unser erster Gedanke zum Thema der Kulturrettung. Herr Müller ist dann aber auch auf die Risiken von Evakuierung und die Chancen von Digitalisierung eingegangen.
Also der überwiegende Teil muss ja im Land bleiben. Und da muss man sehen, dass man Orte findet, wo sie geschützt sind, wo man auch hoffen kann, dass sie nicht zu schnell diese Verstecke und so weiter verraten werden. Ich meine, die Szenen haben wir alle mittlerweile auch erfahren, dass es Museen gab, Mariupol zum Beispiel und auch andere Orte, wo dann die russische Armee tatsächlich Einzug hielt und so fort, weil sie genau wussten, welche Bestände sind, etwa die berühmten Skythenschätze aus der Skythenzeit. Also auch ganz bedeutende archäologische Schätze gehören ja zur Ukraine. Die wussten genau, wo die lagern und haben mit vorgehaltener Pistole die Direktoren und Direktorinnen gezwungen, die Verstecke zu verraten und entsprechend dann auch die Objekte außer Landes gebracht. Heute sind sie auf der Krim oder auch in Moskau und St. Petersburg. Komme ich zur Digitalisierung. Das war etwas, was uns durch den Kopf ging vor dem Hintergrund, dass man eben nicht weiß, ob man alles bewahren kann, alles retten kann. Und da haben wir uns eben gesagt, warum nicht auch Projekte initiieren, wo man zum Beispiel mit 3D-Scannern, Punktwolke, Bildern komplette Sammlungen digitalisiert, und zwar im 3D-Verfahren. Nicht nur einfach 2D-Verfahren, sondern 3D-Verfahren, sodass man die Objekte, so schlecht das auch natürlich ist, aber im Notfall sogar rekonstruieren kann. Das haben wir dann erweitert auch auf Architektur. Wir haben auch ein Projekt bewusst unterstützt, zum Beispiel in Lviv oder auch in Kiew, das Höhlenkloster etwa oder auch die Altstädte, damit im Falle des Falles später mal Rekonstruktionen möglich sind. Selbst also auch für komplette Gebäudeanlagen. Und dann noch ein weiterer Bereich, der hat mich selbst sehr fasziniert, weil keiner von uns das anfangs wusste. Es gibt in Kharkiv und Kiew mit die wertvollsten Tonträgersammlungen der Ukraine und auch Europas, muss man sagen, gerade für diese Phase der modernen Musik der 20er Jahre und auch der 10er Jahre und mit Schellackplatten und anderen Tonträgerdokumenten, auch mit viel Archivmaterial. Ja, die waren so gut wie nicht bekannt außerhalb der Ukraine. Und durch den Aufruf und den Anruf, muss man eher sagen, von Musikwissenschaftlern und Musikwissenschaftlerinnen haben wir es geschafft, ein Projekt aufzuziehen, das mit digitalen Methoden diese ganzen Archivmaterialien, soweit es geht, sichert und dann nach Dresden transferiert an die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek, wo bereits ein Auswertungsprojekt wartet. Sodass wir also einerseits sichern und andererseits auch schon die wissenschaftliche Auswertung ermöglichen mit unseren Projektmitteln.
Die Sicherung geschieht also auch im Rahmen von Forschungsprojekten, wie bei den Tonträgern. Gibt es noch andere Beispiele für solche Projekte?
Beispielsweise eben diese Digitalisierung von Architektur. Da kann man ja auch viel dran lernen. Wie kann man überhaupt, weil das ja sehr komplex ist, eine Oberfläche wie zum Beispiel eine Hausfassade so genau wiedergeben mit allen auch historischen Veränderungen oder auch Materialien, dass man sie im Ernstfall auch, selbst wenn sie nicht mehr existiert, noch wissenschaftlich auswerten kann, für die Baugeschichte zum Beispiel oder für historische Bauprozesse. Und dann haben wir aber auch mit Foto Marburg, in Marburg gibt es an der Universität ein großes, auch international sehr renommiertes Bildarchiv, die auch forschungsorientiert immer noch Kunst- und Architekturwerke weltweit erfassen, um sie einfach erstmal zu dokumentieren und zu digitalisieren. Und denen haben wir auch die Möglichkeit geboten, ein Pilotprojekt zur Ukraine zu starten und ganze Fotokampagnen auch mit digitalen natürlich Medien durchzuführen, um auf die Weise sowohl die Architektur als auch die Ausstattung, zum Beispiel auch von Schlössern oder Kirchen, festzuhalten. Und ein letztes, was ich noch nennen kann, das ist wieder im Bereich Denkmalschutz, nämlich Stichwort Holzkirchen. Es gibt ja im Westen der Ukraine, also schon Richtung Polen, eine Reihe von sehr wertvollen, teilweise aus dem 14., 15. Jahrhundert stammenden Holzkirchen. Diese Holzkirchen gehören in eine bestimmte Tradition, die auch teilweise mit der orthodoxen Religion zu tun hat, beziehungsweise auch mit bestimmten Entwicklungen im Laufe der Herausbildung sowohl dieses großen ehemaligen Fürstentums Polen-Litauen als auch dem entstehenden russischen Imperium. Das kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht im Detail erläutern, aber wichtig ist, dass diese Holzkirchen fast einzigartig sind und deswegen auch unter UNESCO-Welterbeschutz stehen. Und was machen Sie, wie können Sie da ein Projekt sowohl zur Erforschung als auch zur Konservierung, Bewahrung initiieren, wenn Sie wissen, eine Drohne, eine Bombe kann das sofort in Brand setzen. Da brauchen wir gar nicht viel. Und da haben wir zum Beispiel ein Projekt gestartet, was vielleicht sogar später in vielen anderen Fällen von wertvollen Holzobjekten, historischen Holzobjekten, Hinweise gibt, wie kann ich Oberflächen konservieren, die historisch wertvoll sind, ohne sie ein für alle Mal wie sozusagen in eine Schweißfolie, in eine eingeschweißte Folie einzubetten, wo ich nicht mehr drankomme, wo ich sozusagen keine Möglichkeit habe, mehr an das historische Oberflächenmaterial zu kommen. Beziehungsweise die Sorge muss man ja auch mit bedenken, dass diese Lasuren, die man da drauf macht, diese feuerfesten, vielleicht sogar das Material verändern, farblich oder auch materiell. Und da gibt es ja viele Beispiele aus der Vergangenheit, wo man wohlmeinend Schutzlasuren auf Gemälde oder auch Skulpturen und so weiter aufgetragen hat. Und am Ende sind die umgekippt, chemisch in den Prozessen und haben das Material sogar zerstört. Und da haben wir ein Forschungsprojekt auch zum Beispiel lanciert.
Wir haben jetzt schon einiges über materielle Kulturgüter gehört und auch über Kirchen und Forschungsprojekte in dem Zusammenhang. Was wir uns auch noch gefragt haben, ist, wie es mit dem Kulturbetrieb in der Ukraine selbst aussieht. Wie schätzen denn Herr Müller und das Team vom Ukraine Art Aid Center ihre Rolle dort ein?
Also, wenn ich das letzte gleich aufgreifen darf, extrem wichtig. Also deswegen machen wir ja auch diese Videokonferenzen. Und ich muss sagen, es ist häufig für uns nicht erträglich, das ist jetzt nicht übertrieben gesagt oder um irgendwie effektvoll hier rüber zu kommen, ist fast unerträglich zu erleben, weil wir ja nur über Video kommunizieren können. Wenn wir dann erleben, unter welchen Notlagen und unter welchem Druck, psychischem Druck, unter welchen Angstzuständen, die nicht nur die Kultur betreffen, sondern auch die eigene Familie oder auch die eigenen Kinder und Verwandten und so weiter, diese Menschen in den Museen, Archiven, Bibliotheken, und das gilt für alle anderen Bereiche auch, weiter ihre Arbeit machen. Dass sie nicht einfach sagen, wir gehen jetzt raus. Natürlich ist der Fluchtinstinkt auch da, aber viele haben auch gesagt, wir bleiben, solange es irgend geht. Verteidigen sozusagen jetzt nicht nur das Land, sondern auch unsere Kultur und auch unsere Kulturschätze. Und trotzdem erleben wir immer wieder, dass Leute zusammenbrechen, dass sie es nicht schaffen oder dass dann auch Leute getötet werden. Das muss man auch mal hier ganz deutlich sagen. Wir haben einige unserer Kolleginnen und Kollegen bei einer Videokonferenz am Vortag noch erlebt oder in der Woche davor. Und beim nächsten Mal waren sie nicht mehr da. Sie waren erschossen worden oder durch eine Bombe umgekommen. Das ist etwas, das hat uns und beschäftigt uns immer wieder. Und wir versuchen das auch durch entsprechende Würdigungen, Nachrufe und kleine feierliche Momente über Video auch sichtbar zu machen. Und das hat enormen Widerhall auch in der Ukraine gefunden. Ja, also diese Anteilnahme.
Nachdem wir nun von den Herausforderungen und Schwierigkeiten in der Arbeit gehört haben, wollten wir auch noch hören, ob es denn in gewisser Weise Grund zum Optimismus gibt. Auch wenn es im Kriegskontext schwierig ist, von Erfolgen zu sprechen, interessiert uns, ob es denn Erfahrungen gab, die besonders in Erinnerung geblieben sind.
Ich finde, der größte Erfolg war überhaupt, das haben wir am Anfang schon besprochen, das Ganze in Gang zu bringen. Ja, das ist also, hätte ich nie so gedacht. Das spricht ja wieder für die Menschen, das spricht auch wieder für den doch bei allem Opportunismus, den man in der Gesellschaft kennt, doch vorhandenen Idealismus. Und sozusagen ein intrinsisches Motiv, also ein Motiv, wo man nicht immer dran denkt, was bringt mir das? Wie zahlt sich das aus? Sondern einfach zu erkennen, hier muss gehandelt werden. Und zwar nicht nur wegen der Objekte, da könnte man ja noch sagen, das ist Materie, die wird sozusagen keinen Menschen retten, sondern genau das, was uns die Ukrainer auch immer wieder sagten, doch mit den Objekten ist so etwas wie unser kulturelles Herz verbunden. Da hängt nicht nur Erinnerung dran, sondern da können wir auch später eine Geschichte über die Entstehung der Ukraine erzählen. Wir haben tolle eben Musik, wir haben tolle Malerei, Architektur und so weiter. Also das hinzukriegen, diese Power von Idealismus in eine praktische Handlung zu überführen, dass es nicht nur auf der Theorieebene bleibt, dass man nicht nur sagt, oh Gott, ich bin betroffen und jetzt schreibe ich mal ein Konzeptpapier, sondern sofort zu handeln, das war für mich eigentlich der schönste Erfolg. Und der damit verbundene zweite Erfolg, diese Partnerschaft mit den Ukrainerinnen und Ukrainern auf der anderen Seite, dass wir persönliche Kontakte geknüpft haben, zweimal jetzt auch schon im Land waren, in Lemberg, einmal Lviv und einmal in Kiew, und die Leute kennen, sie auch in Berlin waren, in Mainz waren, und man einfach gemerkt hat, das ist sozusagen ein persönliches Netzwerk, ein persönliches Anliegen. Also hier entstehen auch, ich will nicht pathetisch werden, aber auch Freundschaften, die hoffentlich nach dem Krieg auch wieder helfen, den Wiederaufbau in dem Bereich gut zu bewerkstelligen.
Es gibt also scheinbar trotz der Herausforderungen, die solche Rettungs- und Unterstützungsaktionen in einem Kriegsgebiet mit sich bringen, große Hilfsbereitschaft und tatkräftige, engagierte Menschen, die das Netzwerk mit und um das Ukraine Art Aid Center herum aufgebaut haben.
Und hier reden wir ja von Rettungs- und Erhaltungsmaßnahmen aus Deutschland bzw. aus Ländern außerhalb der Ukraine heraus. Die Menschen vor Ort, die in Museen, Archiven, Büchereien, Galerien und Ähnlichem arbeiten, müssen ja wahrscheinlich unter viel schwierigeren Umständen wie Bombenalarmen, Stromausfällen und logistischen Engpässen arbeiten.
Um einen konkreteren Einblick in die Arbeit in der Ukraine zu erlangen, haben wir deshalb mit Frau Oleksandra Kowalczuk vom Odessa Fine Arts Museum gesprochen. Sie ist Deputy Director des Museums und gleichzeitig Mitgründerin der NGO Museum for Change.
Well, before the invasion, we have already been preparing in our museum. Not many people believed that it can happen. You know, war is something that sounds so surreal, you just cannot push yourself to believe that that is possible. But in our museum, we've been, well, pessimistic enough, I guess, to consider that it might happen. So we've been preparing a little bit upfront. Maybe it helped us just a little bit. Personally, at that moment, I've evacuated from the city with my 1-year-old son, as I was really terrified, as in many other areas that's been occupied in the beginning of the invasion. People with my background as a city council member at that time from the President Zelensky's party were usually executed with their families sometimes. And that is what I was really afraid of. But I've done whatever was possible to protect the museum before I left. And afterwards, my colleagues stepped up to put down the exhibitions, all of the exhibitions, to hide the permanent collection, and then to proceed with a partial evacuation when it was time for that. So that's as much. And from my side, on my side, when I was in Moldova and then in Romania, Bulgaria, for the first couple of weeks of the invasion, I've been contacting international organizations, asking them for support, asking them to help us to protect collection, to protect collections of other museums in Odessa. And that's what we've started to do as Museum for Change on about, I think, third week of the war, of the full-scale war.
Wenn wir über die Arbeit vor Ort sprechen, gibt es ja sicherlich mehrere Wege, die Kunstwerke aus dem Museum zu schützen, oder?
Ja, genau. Vor allem die Evakuierung von Kunstwerken macht einen großen Teil der Schutzmaßnahmen aus. Gleichzeitig gibt es aber in einem solchen Krieg leider keine hundertprozentige Sicherheit, nur Risikomanagement.
Well, in Ukraine we have a couple measures we can do. Measure one is in-house secure storage. When you are trying to take whatever valuable you have and to place it into your building in the location that is less risky. You do risk evaluation for your building, for your location. You choose the room or space that is more secure, less risky, and you place everything in there. Then there is evacuation to the western part of Ukraine. However, we do realize that Russian missiles and battle drones are very active throughout all Ukrainian territory. They can reach any part of Ukraine, and there is no absolutely secure zone for that. So that is why it's also a risk management. We have to consider that in some territories, more drones and missiles as average arrive, and in some regions it's less. So when we are making evacuation to western parts of the country, it means that we want to place some collections where there is less missiles and drones, but they're still there, so it's not 100% secure. There is a strategy of making international exhibitions, and this way we can take the pieces of art away from Ukraine to other countries to have it secure in this way. I believe that this is the most best way to secure our collections during the full-scale invasion. But here we also have to be conscious, as sometimes politicians in some countries are scaring us with their statements. And in such cases as, for example, Hungary, unfortunately, right now, I wouldn't risk sending our collection to exhibition over there, because I know that many Hungarians support Ukraine and the Ukrainian people and remember what Russia has been doing to them in their recent history, and they do not approve their political course of their country. But still, there is a political course, and now it is not safe for us, as I would say, to take our art to such countries. And the last but not the least, digitalization, yes, because this is like in the beginning of the invasion, I thought that it's Ukrainian problem that we have limited collections digitalized. And in some cases, when the museum was destroyed in the first years of the Russian invasion of Ukraine, some museums would be destroyed and there would be no photos of all of the things that's been there. So we don't even have photos of what's been destroyed. In some cases, museums that has been looted by Russians, such as Novokakhovka Museum, Kherson museums, smaller museums, or archives or libraries, where they either had all of the photos on the physical server that was over there, and it was also stolen and looted by Russians. So now we don't have some photos of what was stolen from us, what belongs to Ukrainian state and Ukrainian people. So digitalization is a way to document, and here it is important not only to take photos, but to secure, restore those photos online and offline.
Die Frage ist, kann denn überhaupt alles, was es an Kulturgütern in der Ukraine gibt, gerettet werden?
Last year, I've been working in a group with the experts of museum field, my colleagues from different institutions of Ukraine, and together we've tried to figure out how to prioritize the collections. As the Ministry of Culture is saying now that they expect that it would be necessary to evacuate about 6 million objects from the regions of Ukraine that border with Russia or the battle line. And it's a huge amount. And of course, sometimes it is impossible physically to move such amount of objects. And at the same time, we have real problems with storage spaces, which are also limited in the western parts of Ukraine. So it pushes us to need to prioritize. However, we want to preserve everything. We want to save everything.
Es werden also bestimmte Objekte evakuiert, manches bleibt aber auch vor Ort. Wir haben uns dann auch gefragt, ob ein Museum denn unter solchen Umständen wie einem fortwährenden Krieg und andauernden Evakuierung überhaupt für die Öffentlichkeit geöffnet bleiben kann. Frau Kowalczuk erklärt uns, wie sie das handhaben.
Well, the museum was closed for a couple of months in the beginning of the Russian invasion. And then somewhere in summer, the museum opened its doors. Then museum was closed for about 6 weeks after a missile struck our, I would say, fence of the museum. And we've lost all of the doors and windows in a second. But still the museum reopened. Well, Russia has already deprivated us like from the cultural heritage process. We cannot see our collections. We cannot see collections that people has been used to from their childhood. You know, like if you think about yourself, I'm sure that you remember how you went to a museum, some museum in your city or village in your childhood, how you visited that museum, how you've been growing up and seeing some things, some objects that you remember all your life. So now suddenly, in addition to all other matters of war, like threats of your life, of your friends and relatives joining the army, dying in the battles, etc., you're also deprived from your cultural heritage, which is terrible. Also, another terrible aspect of the war. It's terrible. It's terrible just to imagine a society that is completely disconnected from its heritage and from cultural process. So that is why it is like crucial to keep going, to continue speaking about our history, our heritage, speaking about the experiences of war that contemporary Ukrainian artists are creating right now. And it is an obligation and a big responsibility to keep your doors open. Most of Ukrainian institutions are striving to work during the war to make sure that the people who live in Ukraine, who raise children in Ukraine, are still in the same level of access of cultural services, I would say, or cultural field, which is very important. Like, can you imagine just a random city in the world just decided to close all of its museums? What will happen then? Would be that good or bad? I guess that's the answer to your question, basically, why it is important to work during the war, why it is important for museums to be open anywhere.
Frau Kowalczuk hat uns einen Einblick in die Situation vor Ort in einer ukrainischen Kultureinrichtung gegeben. Die Arbeit im Museum bedeutet momentan vor allem durchhalten. Das heißt, dafür sorgen, dass möglichst viel gerettet werden kann und gleichzeitig, dass Kultur weiterhin für die ukrainischen Bürger zugänglich und präsent bleibt.
Ja, und ich finde, man merkt, dass alle unsere InterviewpartnerInnen aktiv für den Schutz und Erhalt der ukrainischen Kultur kämpfen. Dann lass uns doch jetzt, wo wir uns dem Ende unserer Podcast-Folge nähern, nochmal kurz resümieren, welche Arten des Kulturschutzes und der Kulturrettung wir heute kennengelernt haben. Zum einen haben wir gesehen, wie immaterielles Kulturgut erhalten wird, wenn Menschen ihre Kultur aktiv ausleben und an die nächste Generation weitergeben. So wie Viktoria Joost und ihre KollegInnen das in der ukrainischen Samstagschule Woche für Woche tun. Ihre Schülerinnen und Schüler hier in Deutschland lernen dort, was ihre Kultur eigentlich ausmacht.
Der Schutz materieller Güter hingegen läuft, wie wir gehört haben, vor allem dank tatkräftiger Menschen innerhalb und außerhalb der Ukraine, die Kulturobjekte in sicherere Umgebungen evakuieren, sie digitalisieren oder vor Ort für den Fall der Fälle mit Schutzmaßnahmen ausstatten. Beispielhaft für die internationale Beteiligung am Kulturschutz haben wir die Arbeit des Ukraine Art Aid Center näher kennengelernt. Über die Arbeit im Land durften wir, wie eben gehört, mit Frau Kowalczuk vom Odessa Fine Arts Museum sprechen. All unseren GesprächspartnerInnen möchten wir hiermit nochmal ganz herzlich für ihre Bereitschaft und die Zeit, die sie sich genommen haben, danken. Wir sind tief beeindruckt von ihrem Engagement und ihrer wichtigen Arbeit.
Wir hoffen, wir konnten euch Zuhörern und Zuhörerinnen mit den spannenden Einblicken in dieses hochaktuelle Thema neue Denkanstöße geben. Wenn ihr diese Folge zufällig als erstes gehört habt, dann hört unbedingt auch noch in die beiden anderen Folgen rein. Denn dies ist die dritte Folge in einer dreiteiligen Reihe. In der ersten Folge geht es um die Zerstörung von Kulturgütern in der Ukraine und in der zweiten schauen sich unsere KommilitonInnen an, wie das Umschreiben und Umdeuten einer eigenständigen ukrainischen Geschichte im russischen Angriffskrieg funktioniert. Wenn ihr euch auch sonst für geschichtliche Themen interessiert, schaut mal bei den anderen Podcast-Reihen von Clio auf die Ohren vorbei. Da findet ihr eine abwechslungsreiche Auswahl an Podcast-Folgen zu unterschiedlichsten geschichtlichen Themen.
Weiterer Dank gilt Jan Kusper und Andreas Frings für ihre Unterstützung bei der Planung und technischen Umsetzung dieser Folge.